Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist doch wieder sehr biblisch, wenn ich so sehe. Es geht um eine kleine Herde, wahrscheinlich angesichts dessen, dass wir mitten in den Ferien sind. Aber ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonntagsvormittagsgottesdienst. Ja, ich finde das sehr bezeichnend, was wir hier gerade von diesem bekannten, weltweit bekannten Prediger Spurgeon gehört haben. Eine ganz kurze Biografie von ihm. Und es entspricht eigentlich genau auch dem Lied, was wir als letztes eben gesungen haben. Drei Dinge, die bei Spurgeon auch deutlich wurden. Und wir werden es auch heute noch weitersehen. Nämlich, dass er zunächst einmal Jesus kennenlernte. Er kannte ihn sicherlich schon, aber irgendwie war das noch nicht das Wahre. Und in dieser kleinen Kirche, wo er durch Zufall ist ja das, was einem von Gott zufällt, hineinkam und diese Predigt von diesem Laienprediger, der statt dem Pastor nun zufällig da war, hörte, da leuchtete es ihm auf und er erkannte Jesus. Und das ist ja nach Johannes 17, Vers 3, das ist ja das ewige Leben, dass wir dich, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Damit beginnt ein Leben mit Christus. Und wir erfahren das bei Spurgeon, der dann ja aus dieser Liebe heraus, aus dieser Dankbarkeit gegenüber dem Herrn, ein Leben ganz für den Herrn gelebt hat. Ich denke, das ist richtig verstandenes Christentum. Es geht darum, dass ich Jesus Christus mit meinem Leben ja verherrliche. Jesus soll die Nummer eins in meinem Leben sein. Und das ist ganz wichtig, ich denke, das wird auch heute deutlich. Ich möchte am Anfang vielleicht mal eine Frage stellen. Und zwar ist das heutige Thema, Gott wirkte ungewöhnliche Wunder. Ich hoffe, dass ihr schon gespannt seid. Ich selber bin auch gespannt, was ich sagen werde. Jemand hat mal gesagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. War das erstens Mose, der 40 Jahre lang das Volk durch die Wüste führte? Oder war es der amerikanische Präsident Donald Trump? Ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Oder war es der Apostel Paulus? Was meint ihr? Ah, gute Gemeinde, richtig. Der Apostel Paulus, selbstverständlich. Wir werden später auf dieses Wort noch zu sprechen kommen. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Wir lesen zunächst den angegebenen Text. Wir befinden uns ja auf der dritten Missionsreise in der Apostelgeschichte 19, dritte Missionsreise des Apostels Paulus. Die zweite Missionsreise, die in Apostelgeschichte 18 zu Ende ging, da war er zuletzt relativ kurze Zeit in Ephesus gewesen. Und da heißt es zum Beispiel noch in Apostelgeschichte 18 ab Vers 19, Paulus gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und Gott wollte offensichtlich, und so lesen wir in Kapitel 19, dass er nach einer gewissen Zeit wieder aufbrach, die dritte Missionsreise begann und er auch in Ephesus ankam. Und da haben wir ja schon letzten Sonntag gehört von den 12 Männern, und der Uwe hat das so plastisch dargestellt, wie diese 12 Männer, sie waren noch Jünger des Johannes, zu Jüngern Jesu Christi wurden, indem sie das Wort Gottes von Paulus hörten. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, Paulus hat ihnen die Hände aufgelegt, sie redeten in Sprachen und weissagten, und das war dann die Deutlichkeit, jawohl, sie sind jetzt im neuen Bund angekommen, Jesus Christus ist ihr Herr. Wie geht's weiter? Apostelgeschichte 19, es sind die Verse 8 bis 16, die wir uns heute anschauen wollen. Ich werde sie aber doch nicht ganz jetzt, sondern etappenweise vorlesen. Zunächst mal die Verse 8 bis 10. Und er, Paulus, ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderten die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, danke, dass du gegenwärtig bist gemäß deiner Verheißung und dass du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist das Wort aufschließt. Wir preisen und loben dich, auch für diesen Paulus, den du so wunderbar gebraucht hast. Amen. Ja, wer das jetzt schon öfters mitverfolgt hat in letzter Zeit, Paulus, sein Dienst, wo begann er seinen Dienst? Natürlich in der Synagoge, auch hier wieder in Vers 8, dort zu den Glaubensgeschwistern, denn er selber war ja von Haus aus Jude, dort versuchte er erst einmal, Jesus Christus als den Messias ihnen nahezubringen. 3 Monate lang, haben wir hier gelesen, führte er dort Gespräche. Wie immer, einige waren offen dafür, andere lehnten ihn ab. Und das führte dazu, dass er hier praktisch die Spreu vom Weizen trennen musste. Vers 9 heißt es ja, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, den Weg, damit ist der Glaube mit Jesus Christus gemeint, in Apostelgeschichte 9, Vers 2 taucht das schon einmal auf, trennte er sich von ihnen, um dann denjenigen, die interessiert waren, wirklich weiter das Evangelium zu erklären. Gut, dass es da eine Schule gab, wozu manchmal Schulen doch gut sind, eine Schule eines gewissen Tyrannus. Dort hatte er die Möglichkeit, jetzt denen, die offen sind oder die schon glaubten, das Evangelium weiterzusagen. Das ging so weit im Laufe der Zeit, hier lesen wir ja in Vers 10 dann, dass es 2 Jahre geschah. 2 Jahre lang hat er dort, und wenn man den Vers 9 dazu nimmt, täglich das Wort Gottes weitergegeben und das hatte Früchte. Sowohl Juden als auch Griechen kamen zum Glauben dort in der Provinz Asia. Also wenn ich diese 3 Verse alleine betrachte, dann staune ich, was für ein Pensum dieser Apostel Paulus an den Tag gelegt hat. Wie konnte er das alles schaffen? 3 Jahre, wenn wir Kapitel 20 dazu nehmen, sehen wir in Vers 31, dass er insgesamt 3 Jahre dort in Ephesus war, so lange wie in keiner anderen Gemeinde. Ich glaube, das zweitmeiste war dann in Korinth, 18 Monate. Hat er täglich dort das Wort Gottes verbracht. Wahrscheinlich hatte er keine Gewerkschaft, die ihm da mehr freigab oder was. Aber ich denke, es hatte andere Gründe. Es hatte einfach diese Gründe, dass Paulus einfach total von dem Herrn Jesus Christus ergriffen worden ist. Er liefert eigentlich in 1. Korinther 15 selber die Antwort. Lassen wir uns die einmal uns anschauen. Da sagt er in den Versen 9 bis 11 in 1. Korinther 15, ab Vers 9. Da sagt er einmal von sich selber, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das haben wir auch schon in der Apostelgeschichte gelesen, dass er ursprünglich als junger Pharisäer der Meinung war, diesen Christen muss man es doch zeigen, was bringen die da für eine komische neue Lehre? Und er ging da teilweise sehr gewaltsam vor, gegen die Gemeinde, gegen die Christen, bis Jesus ihm dann im Kapitel 9 der Apostelgeschichte begegnete. Und deswegen sagt er von sich aus, dass er ein Apostel ist, er wird den 12 zugerechnet, aber eigentlich ist das gar nicht wert, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Und dann geht es immer mit einem Aber in Vers 10 weiter. aber durch Gottes Gnade, nicht durch seine Redegewandtheit, nicht durch sonst seine hohe Schulung, die er hatte von dem Professor Gamaliel. Nein, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Und jetzt kommt ein Satz, den haben wir heute schon mal gehört. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Ich glaube, das ist schon eine wesentliche Antwort, warum der Apostel Paulus diese Kraft hatte, ständig am Ball zu bleiben. Was hatte er für eine große Sorge für viele Gemeinden, nicht nur hier für Ephesus? Wie oft ist er auf beschwerlichen Wegen unterwegs gewesen? Immer wieder hat er das Wort Gottes verkündigt. Und wir sehen hier das Geheimnis. Ja, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, das hat er erkannt, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gott, der Schöpfer aller Dinge, er hat diesem willigen Paulus diese Kraft und diese Gnade gegeben, für ihn tätig zu sein. Und das konnte man ja schon deutlich erahnen, als er zu seinem außergewöhnlichen Dienst in Apostelgeschichte 9 berufen wurde. Das schlage ich jetzt einmal auf. Apostelgeschichte 9. Da war ja diese außergewöhnliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Wir hatten es heute schon einmal gehört. Das erste ist Christus kennenlernen. Und er fragte ihn dann ja auch, wer bist du, Herr? Hat die richtige Antwort bekommen. Und dann hat er die zweite Frage gestellt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das hat ihm der Herr durch Ananias bezeugt in Vers 15. Geh hin, sagt er zu dem Ananias, denn dieser, der Paulus, damals hieß er noch Saulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und das erleben wir, wenn wir mit Paulus auf Reisen sind, was er alles erlebt hat. Es gibt einmal eine Liste, ich glaube im 2. Korintherbrief oder wo, da führt er vieles auf. Dreimal, glaube ich, war es Schiffbruch und ständig unter Gefahren, unter Räubern. Einmal wurde er gesteinigt, man dachte, er ist tot und so weiter. Ich glaube, das hat wenig mit Wohlstandsevangelium zu tun. Paulus war da irgendwie noch nicht so richtig klar, scheinbar. Nein, für Christus leiden, das ist manchmal eine Ehre. Aber Gott gibt die Kraft dazu. Und er tut es, weil wir selber ja mehr und mehr in sein Ebenbild hineingeformt werden sollen. Das passiert nicht so automatisch, sondern dann, wenn ich mich von dem Herrn gebrauchen lasse. Also hier sehen wir schon bei seiner Bekehrung ein auserwähltes Werkzeug und das erleben wir in der ganzen Periode mit ihm. Es passt dieses Lied, das Höchste meines Lebens ist dich kennenlernen. Daraus folgt das Erkennen, die Liebe zu Jesus Christus, er, der Paulus hat die Gemeinde verfolgt, er hat Jesus verfolgt. Aber die Liebe Christi ist stärker und das hat ihn ergriffen. Ich glaube, die Liebe ist immer das wichtigste Motiv, die Dankbarkeit der Errettung und die Liebe. Und daraus folgt eben der Folgeschluss, ja, ich bin bereit, dir zu dienen. Es ist eigentlich eine gewisse Logik, wenn wir überlegen, dass unser Leben so kurz ist, aber die Ewigkeit so. Und der Dienst für den Herrn, das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Es müsste uns viel öfters bewusst werden, gepaart, gesagt, mit Gottes großer Liebe. Aus Dankbarkeit, nicht um irgendwie gesetzlich etwas zu bewirken, sondern aus Dankbarkeit zu dem Herrn Jesus möchten wir die Werke vollbringen, die Gott eigentlich längst für uns bereitet hat. Sind wir da schon auf der richtigen Spur? Ja, und so hat er immer wieder verkündigt und wir wissen, der Glaube an Jesus Christus kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. So wie es ja auch im 2. Korintherbrief dann geschrieben steht. Kapitel 5. Die Verse 20 und 21. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben einen Auftrag gegenüber unserem Nächsten. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus, unser Erlöser, unsere Gerechtigkeit, mit der wir einmal bestehen. Ja, normalerweise wäre jetzt in meiner Predigt dran, das von Spurgeon vorzulesen, aber ich dachte, dann wird es vielleicht ein bisschen lang, deswegen danke, dass wir das schon gehört haben. Das hat auch Spurgeon erfahren, dass er als Botschafter von Gott gebraucht werden möchte, durch eine ganz einfache Person, die versehentlich, hätte ich fast gesagt, dort in dieser kleinen Kirche, in die er gar nicht hin wollte, das Wort Gottes verkündigt hat. Und das hat ihn getroffen. Und Gott wirkt ungewöhnliche Wunder. Das ist jetzt Punkt 2. Wir schlagen wieder unseren Text auf und ich möchte die nächsten zwei Verse lesen. Also die ersten Verse 8 bis 10. Paulus hat das Wort Gottes verkündigt und jetzt ab Vers 11 geht es weiter. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausführen. Ist das nicht gewaltig? Und ich denke, das und auch was danach noch kommt, werden wir nächsten Sonntag hören, was das für Auswirkungen hatte. Auf die Person in Ephesus und Umgebung. Ja, das ist doch mal etwas Außergewöhnliches. Und sind wir nicht irgendwie alle neugierig über Sensationen? Manchmal benutzen wir vielleicht unser Handy oder sonst was, um mal zu gucken, was gibt es denn gewaltig Neues in der Welt? Hier durfte das die Zuhörer teilweise erfahren, diejenigen, mit denen Paulus zu tun hatte. Er verkündigte das Wort Gottes, er war treu darin und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Hier steht nicht, und Paulus wirkte ungewöhnliche Wunder, sondern Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch Paulus. In diesem Beispiel durch Paulus. Ich glaube, wir sind uns doch nahezu alle einig, dass Gott Wunder wirken kann. Jederzeit kann er Wunder vollbringen. Er hat es im Alten Testament gemacht. Schon der erste Satz in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist ja eigentlich schon ein Wunder, ein Schöpfungswunder. Er hat das Rote Meer geteilt, als das Volk Israel davor stand. Hinter ihnen kamen die Ägypter, wollten sie töten. Sie konnten durch das Rote Meer gehen. Als es die Ägypter versuchten, kam das Meer zurück. Die Feinde waren tot. Oder natürlich auch im Neuen Testament. Allein, wenn wir Jesus Christus sehen, was er im Beisein der Predigt, die er hielt, immer wieder gewisse Zeichen tat. Beispielsweise erweckte er den Lazarus aus den Toten, was ja auch ein Bild war auf seine baldige Kreuzigung und Auferstehung. Und das waren gewaltige Wunder. Und die Menschen sind irgendwie, damals wie heute, denke ich, wundersüchtig. Aber hat das jedes Mal die gleiche Wirkung auch, die man sich da vielleicht versprechen könnte? Wenn man sowas sieht, dann muss man doch glauben. Erstaunlicherweise, wenn wir so bei dem Herrn Jesus sehen, auch schon die Evangelien, das war gar nicht unbedingt der Fall. Da hat er Brot vermehrt. En masse, die wollten ihn zum König machen. dann haben sie sich's doch schnell überlegt, denn sie merkten, da sind vielleicht gewisse Voraussetzungen auch getroffen. Vielleicht möchte der Herr Jesus etwas Bestimmtes, nicht nur Wunder zeigen. Und dann sagten sie Nein dazu. Und es gibt auch Bibelstellen, wo Jesus sagt, er vertraute sich ihnen nicht an, auch nachdem er Wunder getan hat und sie ihn anjubelten, weil er wusste, was eigentlich in ihrem Herzen vorgeht. Aber hier bewirkte Gott diese ungewöhnlichen Wunder mit dem Ziel, dass diese Wunder eben die Menschen auch zu Jesus, zum Glauben führen sollten. Wie ist das in der gesamten Bibel? Wie viele Menschen, meint ihr, haben wohl im Alten Testament ganz eindeutig durch Gott Wunder gewirkt? Die Frage habe ich mir bis vor kurzem nie gestellt. Wenn man mal hineinschaut, sind es wahrscheinlich viel weniger, als man denkt. Alte Testament, 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und ihr könnt mich eines Besseren belehren. Ich habe tatsächlich nur wirklich 3 Personen entdeckt, durch die Gott Wunder getan hat. Das erste war Mose, der Mann Gottes, und die beiden Propheten Elia und Elisa. Oh, es sind noch viele weitere wunderbare alttestamentliche Personen, die uns als Glaubenshelden, als Glaubensvorbilder vorgestellt werden, auch im Hebräerbrief. Ich denke da mal beispielsweise an Noah, an Abraham. Ich wüsste aber nicht, dass sie wirklich in dem Sinne ein Wunder gewirkt haben oder andere. Also müssen wir feststellen, 3 Personen innerhalb der ersten 4 Jahrtausende Menschheitsgeschichte, durch die Gott Wunder bewirkt hat, sind nicht gerade viele. Könnte man daraus schließen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt das Entscheidende ist? Ja, nehmen wir nochmal Noah und Abraham. Es waren Männer des Glaubens. Es gibt manchmal diese Aussagen, diese Gedanken, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du Wunder bewirken können, die Gott durch dich vollbringt. Also, Noah und Abraham waren wirklich Männer des Glaubens und andere, sie haben es nicht getan, sie konnten es nicht. Es war offensichtlich nicht Gottes Plan. Kommen wir ins Neue Testament, wie sieht es da aus? Selbstverständlich, der Jesus, der fällt uns als erstes ein, wenn es um Wunder geht. Und damit hat er auch seine Autorität als Sohn Gottes durch die Wunder mit unterstrichen. Was war eigentlich sein erstes Wunder? Wer weiß es? Ja. Natürlich. Nicht Wein zu Wasser, sondern Wasser zu Wein hat er verwandelt, zur Freude der Gäste, natürlich auch der Brautleute, denn das wäre etwas peinlich gewesen, wenn mitten während der Hochzeit, die ging damals recht lange, tagelang, plötzlich kein Wein mehr da gewesen wäre. Wir können das ja mal ganz kurz lesen in Johannes, Kapitel 2 ist davon ja die Rede. Es war das erste Wunder, was uns im Johannesevangelium berichtet wird. Die Mutter Jesu stellt in Vers 3 fest, sie haben keinen Wein. Der Jesus hört es. Momentan unternimmt er noch nichts. Als seine Stunde gekommen war, hat er dann mit Hilfe von den Wasserträgern dort Wasser in Wein verwandelt. Und dann heißt es in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Seine Jünger glaubten an ihn. Wir sehen hier etwas von der Herrlichkeit Gottes. Nehmen wir vielleicht das letzte Wunder noch einmal ganz kurz im Johannesevangelium. Ich habe sie mal durchgezählt. Ich bin auf 9 Wunder gekommen, die der Jesus im Johannesevangelium getan hat. Vielleicht sind es auch 7, 8, 10, keine Ahnung, aber 9 habe ich gezählt. Und das letzte davon, wie gesagt, ist im letzten Kapitel, im Johannesevangelium Kapitel 21. Dort, wo er auch einmal nach seiner Auferstehung nur den Jüngern begegnet, einigen Jüngern am See Genezareth, da hat er, nachdem sie eine ganze Nacht lang nichts gefischt haben, gesagt, werft das Boot noch einmal aus. Und wie ihr wisst, sie kamen voll beladen mit 153 Fischen zurück ans Land. Ich werde euch jetzt nicht erzählen, warum es 153 sind, weil es da zu viele Variationen gibt, was es sein könnte, ist wahrscheinlich nicht hochinteressant. Entscheidend ist, die Jünger haben nichts gefangen, obwohl sie eigentlich Fachleute waren. Und auf das Wort Jesu hin war das Netz voll. Wir lesen oft nicht nur das Wort Wunder, sondern auch das Wort Zeichen. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe, Wunder und Zeichen. Manche haben sogar noch ein drittes Wort. Wunder und Zeichen sind eigentlich mehr oder weniger erstmal das Gleiche. Sie drücken aus, dass dort etwas Außergewöhnliches passiert, übernatürliche Ereignisse. Und das geht über die Gesetzmäßigkeit der Natur einfach hinaus, das ist unbestreitbar. Zeichen, den schlauen Satz habe ich mir abkopiert, Zeichen haben darüber hinaus das Ziel, dem Beobachter eine Botschaft zu vermitteln und eine Reaktion in Herz und Gewissen hervorzurufen. Ich habe mir selber mal Gedanken gemacht, hier bei dem ersten und bei dem letzten Wunder, was Jesus getan hat, was das sein könnte. Ich denke Folgendes. Also es soll nicht nur ein Erstaunen hervorbringen, solch ein Zeichen, gerade wenn das Wort Zeichen dort steht, manche Bibeln übersetzen, gibt Petrus an, lasst uns wieder fischen gehen. Er meinte nicht einmal so eine Angeltour, sondern seinen alten Beruf, so geht das aus dem Urtext daraus hervor, wollte er wieder aufnehmen. Und er und seine Mitfahrer mussten feststellen, erfolglos. Und dann kommt Jesus und auf sein Wort hin ist es ganz anders. Das hat mich an Johannes 15, einige Kapitel vorher erinnert, wo der Herr Jesus sagt, ohne mich, wie geht's weiter? Könnt ihr nichts tun? Ich schlage mal Johannes 15 doch auf. In Vers 5 sagt er dort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das war ja hier gewisserweise die Situation. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ob alle Theologen das jetzt so sehen mit meiner Auslegung, aber ich habe das mal als Beispiel genommen und könnte das jetzt auch zu dem ersten Beispiel mit dem Wein dort bringen, aber ich denke, die Zeit läuft uns davon. Halten wir fest, der Jesus hat Wunder gewirkt und wie wir das schon oft gehört haben, in Johannes 20 heißt es in den Versen 30 und 31 noch einmal, warum er diese Wunder bzw. Zeichen, die noch mehr zu bedeuten haben als nur etwas Erstaunliches, warum er sie getan hat. Denn da heißt es in 30, 31, Johannes 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Aber natürlich hat nicht nur der Jesus Wunder vollbracht, sondern auch weitere Menschen. Und wir sind ja hier in der Apostelgeschichte. Ich will in erster Linie jetzt mal in der Apostelgeschichte bleiben. Wer hat dort im Wesentlichen Wunder vollbracht? Es waren auch nicht unbedingt so sehr die Massen. Es waren die Apostel. Gott wirkte in der Apostelgeschichte viele Zeichen und Wunder, vor allem durch die Hände der Apostel. Ich habe mal einige aufgeführt hier. Petrus, vielleicht zusammen mit Johannes, Paulus, möglicherweise im Duett mit Barnabas. Einige andere frühe Zeugen Jesu, wie die Diakone Stephanus und Philippus, die übrigens von den Aposteln die Hände aufgelegt bekommen hatten, als sie Diakone wurden. Und dann habe ich noch einen entdeckt, das ist der Ananias, der ja Paulus die Hände bei seiner Berufung auflegte, damit er wieder sehend wurde. Aber ansonsten finde ich auch nicht viel mehr dort. Auch eigentlich nur relativ wenige, aber von denen wird es ganz deutlich gesagt. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Da heißt es: Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Ich lese nochmal bis Vers 16 weiter. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Also wir sehen hier schon, vielleicht noch Vers 16, es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Ja, solche gewaltigen Wunder lesen wir hier in der Apostelgeschichte, gerade zu Beginn der Gemeinde Jesu, der neue Bund. Gemeinde Jesu entsteht und Gott hat die Predigten, auch hier der Apostel insbesondere, durch solche Wunder untermauert. So, hier ist es ja beispielsweise Petrus. Das ist ähnlich wie das, was wir gleich noch von Paulus lesen. Sogar, dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. So sehr hat sich Gott mit seinen Aposteln identifiziert, der Herr Jesus. Das, was er selber praktiziert hat, durch den Heiligen Geist, konnten das auch in den Situationen, wo Gott es gewollt hat, bewirken. Und das half durchaus auch, dass Menschen auf Jesus und auf die Botschaft aufmerksam wurden. Ein weiteres Beispiel ist eben 2. Korinther 2,12. Eben waren wir mal bei Petrus, hier sind wir jetzt wieder bei Paulus. Auch hier wird wieder betont, dass diese Wunder oder besser gesagt diese Zeichen, wenn ich es jetzt mal so sage, wenn, sagen wir mal, wenn alle Christen diese Möglichkeit hätten, Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen zu tun, all die Beispiele, die hier aufgeführt sind, dann wäre dieser Vers irgendwie Nonsens. Denn er betont ja gerade, dass das die Zeichen eines Apostels sind, in Klammern, zu denen er ja auch gehört. Und deswegen sind diese Zeichen und Wunder und Kraftwirkung gewirkt worden. Wir kommen wieder zurück zu unserer Apostelgeschichte, zu unserem Text. Also die Lehrpredigt von Paulus hat Gott durch ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus bewirkt. Oder unterstrichen, Vers 11, Vers 12, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Ich glaube, dass die Menschen sehr dankbar waren zur damaligen Zeit, dass das so ist. Und wir lesen also, dass durch diese Apostel, einige wenige wurden hier noch weiter erwähnt in der Apostelgeschichte, die auch eng mit dem Herrn verbunden waren, gewirkt haben. Die Frage ist ja, ist das heute noch genauso gang und gäbe? Ich will nur einige wenige Gedanken dazu sagen. Ich denke, Gott ist Gott. Selbstverständlich kann er aus meiner Sicht zu jeder Zeit Wunder wirken, wie er will. Das steht, glaube ich, total außer Frage. Ich glaube, das glauben wir auch alle. Ob er es tut, ist jetzt natürlich die zweite Frage. Ich habe einiges mir aufgrund dessen in der Bibel angeschaut und kam eigentlich zu dem Schluss, also im Wesentlichen nur die Apostel und die Zeit der Apostel ist ja heute aus meiner Erkenntnis nicht mehr gegeben. Apostel und Propheten bildeten die Grundlagen. Ja, es gibt sicherlich so etwas wie apostolischen Dienst, Missionare beispielsweise. Und dort könnte ich mir durchaus schon vorstellen und habe das auch in den letzten Jahren doch öfters immer wieder gehört, sodass ich davon ausgehen muss, das kann ja nicht alles erfunden sein. Nein, das ist so, dass Gott, auch hier aus Geschwister aus unserer Gemeinde habe ich das gehört, gestern Abend von einer ausländischen Glaubensschwester, in ihrem Land war Christentum null und nichtig. Und auch sie hat erzählt, dass ihr praktisch Jesus Christus erschienen ist. Ich bin da sehr skeptisch, aber ich habe das nun schon einige Male gehört. Also ich glaube schon, dass es auch heute noch in gewissen Situationen so sein kann. Dass gerade vielleicht in ähnlichen Missionssituationen, in Ländern, wo es die Bibel nahezu kaum gibt, wo es kaum Christen gibt, dass da Gott tatsächlich in einer gewissen Art und Weise durch gewisse Wunder Menschen begegnet. Wir hatten jetzt in der Bibelschule Brake, wo wir 10 Tage waren oder 11 Tage, auch ein Missionsehepaar, ein deutsches jüngeres Ehepaar, die seit einigen Jahren in Thailand, mitten da, wo keine Touristen sind und so weiter, wo nur Einheimische sind, und die sind fast, also ich glaube 98% oder über 95% sind da Buddhisten, die erleben Dinge ständig und so weiter. Also da ist etwas. Die Frage ist natürlich, von welcher Richtung das kommt, werde ich gleich noch weiter etwas zu sagen. Aber ich glaube schon, dass Gott in manchen Situationen, aber nicht so fließbandmäßig, wie man das in manchen Kreisen denkt und hört, schon so wirken kann. Aber was dann, glaube ich, sehr wichtig ist, ist immer, dass man diese Dinge nicht einfach blauäugig übernimmt und sagt, ach, so ist das, sondern dass man da wirklich anhand der Bibel ganz kritisch prüft, ist es so, verhält es sich so. Und ich glaube, jede Gemeinde kann dankbar sein, wenn da Geschwister sind, die die Gabe der Geistesunterscheidung haben, die denn auch feststellen können, ist das jetzt tatsächlich von Gott oder, ich nehme es mal schon vorweg, von der Gegenseite, die so etwas nachahmt. Kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, eigentlich sehen wir also einerseits, Gott kann Wunder bewirken. Andererseits müssen wir überlegen, ist das wirklich der Wille Gottes? Haben wir mit dem Wort Gottes nicht alles? Ist nicht der Wille Gottes total abgeschlossen? Und am Ende der Bibel heißt es dann ja noch, wer dem etwas hinzufügt oder wegnimmt, das ist verkehrt. Die Schrift alleine reicht, um zum lebendigen Glauben zu kommen. Aber wir sehen, dass das, was hier in der Apostelgeschichte passiert, Nachahmer gefunden hat. Jetzt lese ich noch den weiteren Text ab Vers 13. Also Paulus noch einmal, sogar wenn Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Und dann 13 bis 16. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Sklevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Wenn wir sehen, was das für Folgen haben kann, wenn man sich an die verkehrte Seite wendet, an die finsteren Mächte, an die Dämonen, die das versuchen nachzuäffen, dann kann es einem sehr, sehr dreckig gehen. Lass dich dies deshalb niemals mit finsteren Mächten ein. Denke nicht, das ist ein Spiel, ach, ich probiere es mal aus. Die Dämonen wollen uns Menschen für die Zeit und für die Ewigkeit zerstören. Deswegen lesen wir auch in Epheser 6, dass Paulus uns Christen auch rät, dass wir alle Zeit die ganze Waffenrüstung Gottes anhaben sollen, tragen sollen. Sie wird dort beschrieben, kann man mal nachlesen. Damit wir gegen die giftigen Pfeile des Bösen eine Abwehr haben. Wir müssen ins Gebet, wir müssen das Wort Gottes, wir müssen im Glauben stark sein. Denn gerade in der heutigen Zeit, auch durch die Medien, die Welt ist klein geworden. Man hört dort und dort vieles und so weiter. Die Gefahr ist vorhanden, dass Personen, die nicht Christen sind, sondern die möglicherweise dämonisch belastet sind, dass die uns etwas vorgaukeln wollen, aus bestimmten Gründen. Es fängt ja schon hier in Vers 13 an mit den Worten, es versuchten. Also, sie haben es wahrscheinlich schon öfters versucht, auf irgendeine Art und Weise. Jetzt haben sie entdeckt, Mensch, bei dem Paulus, da klappt das. Von dem haben sie offensichtlich gehört. Das übernehmen wir doch, das erleichtert vielleicht unsere Bemühungen, Macht über andere zu bekommen. Und sie werden hier als umherziehende jüdische Beschwörer, Geisterbeschwörer genannt, die versuchten jetzt, eben dem noch einen zuzusetzen, indem sie sagten, wir werden es wie Paulus machen. Und sagten dann, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Nicht bei dem Jesus, dem wir nachfolgen, bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Wir sehen hier, dass sie überhaupt gar keine Verbindung zu dem Herrn Jesus hatten und dass sie hier etwas mit der Macht der Finsternis nachäffen wollten. Und das kann nur schief gehen. Es gibt im 5. Mose Buch 18, ich denke, das ist so wichtig, schon eine große Warnung, die Mose an das Volk Israel weitergibt in dieser Beziehung. Und ich denke, das gilt auch uns, hat auch uns etwas zu sagen. Da heißt es nämlich in 5. Mose 18, ab Vers 9, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir aus ihrem Besitz. Dann der Rat, du aber sollst dich ganz an den Herrn dein Gott halten. Denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Und dann kommt die beste Alternative, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und wir wissen neutestamentlich, das ist der Herr Jesus Christus, auf den Mose hier schon hingewiesen hat. Auf ihn sollen wir hören. Also all die finsteren Machenschaften, die hier beschrieben sind, die schon so alt sind, fast so alt wie die Menschheit, flieht davor. Lasst euch damit nicht ein. Und wenn ihr euch in irgendeiner Art und Weise, vielleicht ist da jemand hier, sich darin eingelassen hat, den empfehle ich sehr, engsten Kontakt mit dem Herrn Jesus und vielleicht auch gerne mit Seelsorgern, mit verantwortlichen Geschwistern zu haben und darüber zu sprechen und sich dazu zu beten, dass man ganz frei wird von dieser Sache. Es ist manchmal gar nicht leicht, das Echte von dem Falschen zu unterscheiden. Es heißt auch in dieser antichristlichen Zeit, die nach der Gemeindezeit kommen wird, dass da Wunder und Zeichen tun. Da werden die gleichen Worte gebraucht, wie sie beispielsweise bei dem Herrn Jesus gebraucht werden. Und ich wollte jetzt eigentlich mitbringen, habe ich natürlich in der Hitze des Gefechts vergessen, hier einen kleinen künstlichen Blumenstrauß hinstellen und fragen, sind das hier echte oder falsche Blumen? Und je weiter man wegsitzt, desto schwieriger wird es. Aber ich glaube, wir haben hier auch so ein paar Gewächse, wo man sich die Frage stellen könnte. Ich glaube, du weißt es, Wetter, ob es echte oder künstliche sind. Es ist manchmal sehr schwer zu erkennen. Es sieht manchmal so gleich aus. Da war einmal eine Magd, die hatte geweissagt. das sind Männer, die verkündigen das Heil Gottes. Paulus hat nicht sofort darauf reagiert, aber irgendwann sagt er so, jetzt reicht's aber. Obwohl die Aussage eigentlich stimmte, wollte er diese Reklame von den finsteren Mächten nicht haben für sich und seine Begleiter und hat den Teufel aus der Magd ausgetrieben. Man kann ja hier erkennen, dass zum Beispiel die Blumen da unten, dass da kein Wasser drin ist, von daher vermute ich sehr stark, dass sie künstlich sind. Wenn man sie spätestens, wenn man sie anfasst, wenn man näher rankommt, wird man es erkennen. Es erinnert mich an eine alte Sache, wo ich mal im Urlaub war. Meine Oma wohnte eine Etage unter mir. Ich hatte, naja, so als Single dachte ich, Blumen hat immer keinen Zweck, die verwelken sowieso nur. Hatte ich künstliche Blumen. Und als ich wiederkam, stellte ich nach kurzer Zeit fest, nanu, die Vase ist ja voll Wasser. Meine Oma dachte, das wären echte Blumen und hatte sie gefüllt. Sie hatte den Schlüssel von meiner Wohnung. Es ist manchmal sehr schwer zu unterscheiden. Aber doch gibt es Erkennungszeichen. Und darauf müssen wir achten. Wir sehen hier von diesen 7 Söhnen eines jüdischen hohen Priesters, von denen hier die Rede ist, dass sie, ich sag's mal, religiös spiritistisch waren. Sie waren Beschwörer, das heißt, sie zogen umher. Vielleicht haben sie Ähnliches gemacht wie Paulus, dass sie auch, und das war damals dort gar nicht so unüblich, von solchen, die umherzogen und irgendwie die Leute begeistern wollten, dass sie auch irgendwelche Amulette oder irgendwelche Gegenstände damit hatten und so weiter. Und manchmal mag es vielleicht sogar helfen, damit, wenn es gewirkt ist von den finsteren Mächten, damit sie sich mit den finsteren Mächten noch inniger verbinden und verloren gehen. Was sie dachten, naja, wenn wir es so ähnlich machen wie Paulus oder genauso, dann muss es doch klappen. Und wir sehen bei der Aussage, bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Und da merkt man schon natürlich null Verbindung zu dem Herrn Jesus. Und in Matthäus 7, vielleicht lese ich es gleich noch vor, merken wir, wie vor dieser sogenannten Scheinheiligkeit gewarnt wird. Es fehlte jede Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann kann natürlich nicht der Geist Gottes in dieser Art wirken, wie es gerne vorgemacht wird. Das Ganze ist ja noch, wenn man so etwas praktiziert, diesen Okkultismus, manche kommen ja aus der Esoterik oder sonst wo und kennen das, am Ende wartet letztendlich das Gericht. Und da möchte ich nie hineinkommen. Lesen wir einfach vielleicht nochmal Matthäus 7, der Jesus warnt ja auch schon, speziell auch, was die Endzeit betrifft, dass religiöse Verführung, so nenne ich es jetzt mal, immer mehr Oberhand nimmt. Und deswegen müssen wir da so sehr aufpassen und nicht alles gleich für bare Münze nehmen. Da heißt es in Matthäus 7, Abvers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Man kann es äußerlich oft nicht erkennen. Gott schaut natürlich ins Herz und wir dürfen von ihm lernen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Schaut euch das Leben an, schaut euch die Auswirkungen an von solchen Menschen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Der schlechte Baum wird immer schlechte Früchte bringen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Achso, da steht es ja auch. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und jetzt die nächsten 3 Verse noch einmal. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich glaube, es gibt nicht nur die eine Richtung oder nur die andere. Man muss es prüfen, im Gebet und anhand des Wortes Gottes prüfen. Ist dieses Wunder wirklich jetzt von Gott geschehen? Auch vielleicht heutzutage in manchen Situationen durch Menschen? Oder sind da welche, die einfach gerne mal ins Rampenlicht kommen wollen, die auftrumpfen wollen und zeigen, was sie alles können und dies dann nicht im Namen Jesu tun, sondern in ihrem eigenen Namen letztendlich? Zu solchen sagt der Jesus, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Deswegen wenden wir uns an die Quelle des Lebens. Jesus Christus ist die Quelle des Lebens. Er ist das Licht, das in die Finsternis scheint. Er ist der Sieger über die Finsternis. Lasst uns an ihn festhalten. Das Höchste meines Lebens, gilt das auch für dich, ist ihn zu erkennen, ihn, den Herrn Jesus, zu lieben und ihm zu dienen. Spurgeon ist da ein Vorbild und Paulus, wie wir hier in diesem Text gesehen haben, ist ein Vorbild. Und ihn möchte ich abschließend zu Wort kommen lassen mit Worten aus Apostelgeschichte 20, wo er sich nämlich nach 3 Jahren, wo er regelmäßig dort täglich das Wort verkündigt hat, von der Gemeinde bzw. den Ältesten der Gemeinde von Ephesus verabschiedet. Und dort heißt es dann ab Vers 27, Apostelgeschichte 20, ab Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Lesen wir das Wort Gottes, wenn wir den Willen Gottes tun wollen und erkennen wollen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und nun, Brüder, und ich schließe die Schwestern mit ein, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Herr Jesus, ich will dir von ganzem Herzen danken, dass du uns erlöst hast. Ich will dir danken, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit leitet, dass du uns auch Gaben gegeben hast, echte Gaben, die wir auch in der Gemeinde nutzen sollen, zu deiner Ehre, zur Auferbauung der Gemeinde, nicht zum Selbstzweck. Danke, Herr Jesus, dass du uns einen klaren Blick schenken willst, gerade in dieser heutigen Endzeit, dass wir wirklich dir treu nachfolgen, dass wir nicht abirren, dass wir uns nicht blenden lassen von Verkehrtem, dass wir aber offen sind, Herr Jesus, für deine Leitung und Führung. Danke, dass wir solche Vorbilder haben, wie Petrus, wie Paulus und andere. Und bitte segne uns und geh mit uns durch diese neue Woche. Amen.